Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Vorlesung von Kritik der reinen Komputation für den 13. November 2020. Wie ich in der Einführungsvorlesung versucht habe darzulegen, es jedoch noch nicht so richtig ausformulieren konnte, möchte ich durch die noch 14 verbleibenden Vorlesungen meiner Vermutung nachgehen, dass Komputation keine reine logische oder mathematische, sondern ebenso eine logistische oder gar rhetorische Sache ist. Ich möchte also die allgegenwärtigen Formen der Berechnung in unserer durchdigitalisierten Welt untersuchen und daran anschließend skizzieren, was diese Form von Kritik verändern könnte. Dies also nochmals mein sich stets leicht modifizierender Gesamtplan. Die Frage nach dem Reinen im Titel werde ich heute ausklammern. In der zweiten Vorlesung möchte ich nun einen ersten Tauchgang in die Mediengeschichte der Komputation wagen. Wenn es überhaupt so etwas wie die Mediengeschichte geben würde, wären wir niemals in der Lage, das Ganze jemals zu erfassen. So wie es eigentlich auch unmöglich ist, die vollständige Realität eines Augenblicks umfassend festzuhalten. Ein Tauchgang bzw. eine Auslotung durch Mediengeschichten der Komputation ist somit nur ein auf einige abstrakte Dimensionen reduzierter Durchlauf. Manchmal liegt darüber hinaus gar kein kontinuierlicher Lauf vor, sondern eher ein sprunghaftes Tänzchen, könnte man sagen. Dies aber nur eine Randbemerkung. Bevor ich aber eine wie auch immer geartete Mediengeschichte der Komputation beginne, werde ich auf die Etymologie von Komputation eingehen. Dieses Vorgehen ist jedoch eigentlich bereits eine Form der historischen Auslotung, denn die ersten Quellen, die das lateinische Wort computare speicherten und die ich kurzfristig auswendig machen konnte, stammen aus der Zeit von Cicero, Seneca oder Plinius dem Älteren, also etwa grob betrachtet plus minus 100 Jahre um das Jahr 0. Komputation stammt also vom lateinischen Wort computare ab. Das Verb putare bedeutet somit meinen, glauben, vermuten, als auch erwägen, berechnen, überlegen und darüber hinaus auch für etwas halten oder schätzen. Die lateinische Vorsilbe com bedeutet bekanntlich mit, gemeinsam, zusammen. Von seinen lateinischen Bedeutungswurzeln her betrachtet meint computare folglich zusammen überlegen, gemeinsam berechnen oder eben zusammen rechnen. Die zuallerletzt genannte Bedeutung klingt in unseren Ohren wohl am überzeugendsten. Sie bildet sozusagen den geraden Weg. Sie ist nämlich genau jene, mit dem wir Computare oder Komputation heute meinen. Wenn wir aber auf die beiden anderen Möglichkeiten schauen, könnte Computation auch etwas anderes als Zusammenrechnen im Sinne von Aufsummieren bedeuten. Was wäre beispielsweise, wenn sich das Wort zusammen nicht auf Zahlen, sondern auf Menschen beziehen würde? Zusammen etwas berechnen, wie etwa zusammen arbeiten. Was wenn, um die Verbindung zur Rhetorik hier nochmal aufzugreifen, computare gemeinsam überlegen oder gemeinsam vermuten hieße? Ich werfe diese etwas seltsamen Fragen auf, um mit ihnen den Bedeutungshorizont von Komputation zu erweitern oder zu versuchen zu erweitern. Dies werde ich gleich mit weiteren Beispielen belegen. Mit einem kurzen Blick auf die Etymologie von Komputation datiere ich die schriftlich medial nachvollziehbaren Ursprünge des Wortes auf den Beginn unserer Zeitrechnung, also auf ca. 100 Jahre um das Jahr 0. Praktiken des Berechnens und Zusammenberechnens etc. gab es selbstverständlich seit jeher, spätestens bei den Übergängen von Jäger-Sammler-Kulturen in sesshafte Siedlungen und dem Ackerbau, würde ich sagen, als es darum ging, Saatgut zu zählen, zu tauschen, zu organisieren und danach auch den Himmel zu berechnen, die Himmelbewegungen der Himmelskörper. Auf die Kulturen und Praktiken des Berechnens, etwa in Mesopotamien und ihre Medienoperationen der Einritzung und Speicherung auf Tontafeln etc. einzugehen, würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen. Komputation gab es also vermutlich, bevor es das Wort dazu gab. Trotzdem möchte ich mich auf die von mir angerissene europäische Geschichte beschränken, weil ich mit der gerade dargelegten Bedeutungsunschärfe, die das Wort Komputation erzeugt, auf hoffentlich stringenter Art und Weise auf die vielfältigen Verschränkungen von Berechnung mit Hardware, Bedeutung, Symbolik, Politik und Kultur aufzeigen kann. Eine erwähnenswerte, doch oft vergessene Verbindung des Wortes Komputation mit Macht und Politik steckt in einer seiner Wortvarianten, die ich auch schon angedeutet habe, nämlich dem Computus. Computus wiederum lateinisch bedeutet das Berechnete oder das Zusammenüberlegte, ähnlich dem Wort Computatio. Der Kulturhistoriker Arno Borst schrieb in seiner Monographie Computus, Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, erschienen 1990, wie ab dem 4. Jahrhundert nach Christus das Wort Computus eine neue Bedeutung bekam, sodass sich seine semantische Eigenständigkeit zu Computatio herauskristallisierte. Ich zitiere Borst: Computus hieß somit nicht wie Computatio generell Zählung oder Schätzung, sondern speziell astrologische Ausdeutung errechneter und beobachteter Planetenbahnen. Ende Zitat. 200 Jahre später, im 6. Jahrhundert, bekam das Wort Computus seine Verbindung mit der Berechnung des Ostertermins. Zur Astrologie und Astronomie kommt hier also christliche angewandte Mathematik hinzu. Während die Einführung neuer Kalender und Feiertagen bereits bei den Römern eine politische Angelegenheit war, wurde die Festlegung des wichtigsten christlichen Fests, nämlich die Feier zur Auferstehung von Jesus Christi, ein hochpolitisches Instrument, ein Dispositiv der Mächtigen. Nur die Mächtigen dürfen bestimmen, wann gefeiert wird und wann nicht. Erinnern wir uns auch, dass streng christlich betrachtet die Zeit vor Ostern auch Fastenzeit ist. Dies ist sicherlich einer der Notstände, die Dispositive wie der Computus lösen sollten. Das vordergründige Problem war, dass wie auch heute immer noch der Ostertermin nicht jedes Jahr am gleichen Tag stattfinden soll, sondern vom Mondzyklus abhängig war und sich damit stets innerhalb einer Zeitperiode hin und her verschob. In den vier Evangelien ist überliefert, dass Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde und am folgenden Sonntag seine Leiche aus dem Grab verschwand. Das kennen wir, ne? Diese Tage sind auch Teil des jüdischen Pascha-Festes. Spätestens als im jüdischen Krieg gegen die Römer um das Gebiet Jerusalem und der wichtigste jüdische Tempel, der sogenannte Jerusalemer Tempel, 70 nach Christus zerstört wurde, war es für die Christen strategisch wichtig, eigene Methoden der Berechnung zu entwickeln, und so erinnerten sich einige an die Möglichkeit, sich an die Zyklen des Monds zu richten. Der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war vermutlich der erste Tag des ersten Vollmonds seit Frühlingsanfang. 325 nach Christus im ersten Konzil von Nike in der Nähe vom heutigen Istanbul, der von Kaiser Konstantin der Große organisiert und einberufen wurde, verfestigten die vielen Bischöfe damals, dass das Osterdatum der erste Tag nach dem ersten Vollmond im Frühling sei, dessen Beginn auf den 21. März des sogenannten julianischen Kalender definiert wurde. Wir wissen heute, dass die Mondphasenzyklen schwanken und durchschnittlich etwa 29,5 Tage dauern. Es kann also vorkommen, dass Ostern gleich Ende März stattfindet oder aber erst Ende April. Die Berechnung von Mond-, Sonnen-, Kalenderzyklen war mathematisch betrachtet nicht so komplex, eher umständlich, und so setzte sich ab dem 6. Jahrhundert folgender Computus durch. 19 Sonnenjahre entsprechen 235 Mondmonaten, und es gibt nur 19 verschiedene Daten für den Frühlingsvollmond, nämlich zwischen dem 21. März und dem 18. April eines Jahres. Und so kann man dann auch den Ostertermin berechnen. Vermutlich habe ich den ganzen Sachverhalt der Geschichte dieser Osterberechnung des Computus nur oberflächlich darstellen können, und es sind einige Fragen für Sie offen. Für das Argument heute der Vorlesung, dass Computation stets im Auftrag von Mächtigen durchgeführt wurde, müsste es ausreichen. Dass Computation ein Prozess ist, der nicht nur von Maschinen ausgeführt werden kann, sondern lange Zeit vor allem durch Menschen verrichtet wurde, möchte ich nun weiter anhand einer kurzen Mediengeschichte menschlicher Computer andeuten. Ähnlich dem Beispiel des Computus, gerade erwähnt, der im Spätmittelalter auch von Gelehrten praktiziert wurde, waren es ab dem 18. Jahrhundert Menschen, die gemeinsam immer noch im Bereich der astronomischen Wissensproduktion, aber an der Erstellung von jetzt Tabellen und Daten arbeiteten, wie der Wissenschaftshistoriker David Greer in seiner Monographie »When Computers Were Human«, erschienen 2005, beschrieb. Darin beschreibt er, wie der Mathematiker, wie der französische Mathematiker Alex-Claude Clairaut 1757 versuchte, gemeinsam mit dem Astronomen Joseph Lalande und der Mathematikerin Nicole Rene Lapot die Bahnen des einige Jahrzehnte zuvor vom Engländer Edmund Halley beobachteten und nach ihm benannten Kometen tagtäglich und monatelang zu berechnen. Falls alle groben Schätzungen stimmten, müsste er irgendwann im Jahr 1758 am Himmel sichtbar werden, der Komet. Die drei wollten es aber genauer schätzen. Erinnern wir uns hier nochmals an die anfänglich erwähnte lateinische Bedeutung von computare. Und vor allem wollte Clairaut, der Mathematiker, sein Verfahren, das auf Isaac Newtons Infinitesimalrechnung und dem Dreikörperproblem Bezug nahm, auch demonstrieren. Dank seiner Methode, die Berechnungsaufgaben unter sich aufzuteilen und dann wieder zusammenzusetzen, verfehlten die drei ihre Vorhersage nur um ein paar Tage. Damit inspirierten sie viele Nachahmerinnen. Das Aufkommen der Computation am britischen Royal Greenwich Observatorium im Feld der Seefahrt nun und der exakten Zeitbestimmung bei Greenwich in England, heute immer noch maßgebend, und das Projekt zur Erstellung eines nautischen Almanachs, etwa um dieselbe Zeit, ist eine weitere Station, die David Greer detailliert beschrieb. Der etwa 300 Seiten umfassende Almanach bestand vor allem aus Tabellen, die für die rasche Astronavigation auf See errechnet wurden. Er erschien jedoch erst 1767. Der Almanach war das erste verfügbare Mittel, um auf Schiffen die geografische Länge aus gemessenen Monddistanzen zu bestimmen. Bald wurden auch Tabellen für die Sonne und die Planeten aufgenommen. Während die Situation, dass an Tischen gerechnet und dies irgendwie zusammen verrichtet wurde, vermutlich bereits früher vorzufinden war, wurde das Aufkommen einer sequentiellen, mechanischen Organisation von Berechnung vor allem durch die Idee der Arbeitsteilung inspiriert, die spätestens 1776 durch das Erscheinen von Adam Smith's The Wealth of Nations bekannt wurde. Im späten 18. Jahrhundert setzte ja die erste Industrialisierung ein. Manufakturen wurden immer besser organisiert. Dies hatte auch Folgen für die Computation. Diese historische Situation wurde ausführlich und gut nachvollziehbar in einem Artikel erschienen 2018 der Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston mit dem Titel Calculation and the Division of Labor 1750 to 1950 beschrieben. Inhaltlich stützte sie sich auf einen älteren Artikel aus den 1990er Jahren mit dem Titel Enlightenment and Calculation. Einer der ersten Kontexte solch einer industriellen Arbeitsteilung war die Berechnung von logarithmischen und trigonometrischen Tabellen, die dann weiteren Berechnungen dienen sollten. Solche Tabellen, etwa die Logarithmentafel, erleichterten den komputatorischen Betrieb maßgeblich. Je genauer die Werte in der Tabelle, desto genauer das Resultat. Logarithmentafeln erlauben es, die Multiplikation und Division von Zahlen auf einfachere Additionen und Subtraktionen zu zerlegen. Sind bereits fünfstellige Logarithmen sehr genau und wurden bis in die 1970er Jahre in Schulen benutzt, so erhielt im Jahr 1791 der französische Ingenieur Gaspard Riche de Prony einen Auftrag von der damals frischen Revolutionsregierung. Ja, die Revolution war ja die französische Revolution 1789. Und die wollte, also die Regierung, die Einführung des metrischen Systems und den Sieg der Aufklärung durch besonders genaue logarithmische und trigonometrische Tabellen feiern. 11 Jahre später, 1801, lieferte er eine Tabelle mit 200.000 dekadischen Logarithmen, die mindestens 14 Stellen genau waren und 10.000 Sinuswerte, die 25 Stellen genau waren. De Pronys Projekt war aber ironischerweise nicht nur ein Symbol der Aufklärung und der Rationalität, sondern von Anfang an ebenso anti-aufklärerisch im Sinne einer Dialektik der Aufklärung, wie sie später von Horkheimer und Adorno angesichts des Faschismus formuliert wurde. Für die Erstellung dieser Tabellen setzte De Prony nämlich, wie erwähnt, der hierarchischen Arbeitsteilung nach Adam Smith ein. Eine Handvoll exzellenter Mathematiker gaben die Formeln und Grundrichtungen der Methoden vor. Sie standen an der Spitze der Hierarchie-Pyramide und wurden am besten bezahlt und waren privilegiert. Dann kamen etwa 7 bis 8 sogenannte Algebraisten, die sich in der neuen Analysis nach Newton etc. gut auskannten und die die eigentliche Übersetzungsarbeit der höheren Mathematik in einfachere arithmetische Rechnungen leisteten. Zuunterst in dieser Hierarchiepyramide waren die bis zu 80 Arbeiterinnen, die die Additionen und Subtraktionen ausführten und dann in Tabellen eintragen mussten. Sie mussten jeden Tag etwa 2x 1000 Additionen und Subtraktionen durchführen. Jede Rechnung musste 2x durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. Also könnte sie jetzt weiterrechnen, etwa eine Rechenoperation alle 2 Minuten bei einem 8-Stunden-Tag ohne Mittagspause. Und ich denke, es waren vielleicht nicht so einfache Additionen. Rechenarbeit wurde hier, so Lorraine Daston, zu stupider, repetitiver und mechanischer Arbeit, frei von jeglicher Intelligenz, degradiert. Ich ergänze hier, dass das Zusammen, das Komm in Komputation, also das Zusammenrechnen, in seiner doppelten Bedeutung greifbar wird an diesem Beispiel. Bis zu 80 Rechnerinnen rechneten gemeinsam Zahlen zusammen. Als Charles Babbage, einer der wichtigsten Vordenker des modernen Computers, der sich auch eben auf Duponys Arbeit bezog, 1832 in seiner Abhandlung On the Economy of Manufacture and Machinery den Gedanken formulierte, dass die mechanische Arbeit der Rechnerinnen, ein Adjektiv, das Duponys selbst ein paar Jahre davor benutzte, doch durch die echte mechanische Arbeit von Maschinen verrichtet werden könnte. Etwa gleichzeitig gab es auch die ersten schriftlichen Dokumente, worin eben solche Rechnerinnen auch Computer genannt wurden. Babbages Idee wurde dann bekanntlich im Lauf der weiteren Geschichte durch andere realisiert und fanden im modernen Computer ihren Niederschlag. Doch dies gehört sozusagen zur herkömmlichen Geschichte der Computation, die Sie auch überall nachlesen können. Mechanische Rechner, die addieren konnten, gab es bereits im 18. Jahrhundert, doch damit die menschlichen Computer, die sich an den erwähnten Tabellen, sei es für die Navigation auf See und die Berechnung der Weltzeit, abarbeiteten oder noch genereller für die Lösung technowissenschaftlicher Probleme rechneten, nicht nur durch mechanische, sondern durch elektronische, analoge und digitale Maschinen ersetzt werden konnten, musste erst einmal ein Wissensfeld etabliert werden, das die Übersetzung und die Organisation der Rechenschritte und Arbeiten ermöglichte. Menschliche, eher intuitiv getätigte Computation musste erst natürlich in mechanische Prozesse zerlegt werden. Ein Prozess, den ich auch Algorithmisieren nennen würde. Die Wandlung von Computation von einer menschlichen in eine maschinelle Arbeit fand selbstverständlich nicht reibungslos statt, denn er wurde durch ökonomische bzw. profitorientierte Motive angetrieben. Doch diese Geschichte möchte ich in einer weiteren Vorlesung ausformulieren. Sie wäre vermutlich vor allem eine Mediengeschichte aus einer marxistischen und auch feministischen Perspektive. Ich hoffe, diese zweite Vorlesung und der erste Tauchgang, den ich durchführte in die Zeit der Römer und dann eben das langsame Auftauchen über das Mittelalter in die Zeit der Aufklärung und bis ins 19. Jahrhundert, deutet die historischen Kontexte von Computation ausreichend an, sodass wir in der folgenden Vorlesung darauf aufbauen können. Vielen Dank fürs Zuhören.